Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Barth. Hallo Franziska, ist es jetzt tatsächlich schon Sommer?
Ja, es ist Sommer.
War nicht gerade Winter?
Es war gerade noch Winter, aber die Zeit rennt und die Sonne brennt. Und was sich reimt, ist gut.
Dass du auch noch dichten kannst, wusste ich nicht. Wollen wir sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face to Face?
Ja, absolut. Let's talk about aesthetics. Und heute reden wir über ein ganz spezielles Thema, das vor allem dir sehr am Herzen liegt.
Ja, das muss mir von Berufswegen sehr am Herzen liegen. Und der Titel der Folge stammt natürlich von dir mit deiner absoluten Headline-Genialität, How to UV. Weil ich ja schon feststellen muss, es gibt immer noch wahnsinnig viele Kontroversen zum Thema Sonne und Lichtschutz. Und deswegen habe ich dann diesen Untertitel noch hinzugefügt, gibt es noch Sonne ohne Reue? Ich weiß gar nicht, ob wir das beantworten können am Ende unseres Gesprächs heute. Was mir aber, wenn ich das mal gleich zum Einstieg sagen darf, immer mehr auffällt, dass jetzt doch viele auch so sehr bizarre Erzählungen kursieren wie, und das stimmt ja tatsächlich, die Anzahl oder die Auftretenshäufigkeit von Hautkrebs steigt.
Ja, absolut.
Und wir alle wissen aber, wie viel über Sonnenschutz geredet wird. Und dann gibt es tatsächlich solche aberwitzigen Rückschlüsse von Menschen, die sagen, scheint dann so zu sein, je mehr Sonnencreme man verwendet, desto mehr Hautkrebs tritt auf.
Ach so.
Scheint also doch die Sonnencreme krebserregend zu sein, oder wie? Und das ist natürlich wirklich Quatsch.
Totaler Quatsch. Ja, aber da steigen wir jetzt gleich mal ein. Liebe Alexandra, wir sind wie immer an unserer Seite. Ich freue mich vor allem, weil immer, wenn man mit dir über UV spricht, und es gab ja auch diese legendäre Folge von uns beiden, wo ich nur das Wort Solarium in den Mund genommen habe.
Oh je, ich weiß, da habe ich dich etwas
habe in ein erstauntes, erschrockenes Gesicht geblickt mit, hast du gerade Solarium gesagt? Aber ich bin ja nicht reingegangen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema. Aber wenn wir jetzt doch mal über unsere Haut und Licht, Sonnenlicht sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Strahlung. Die gängigsten sind ja UVA und UVB. Es gibt aber auch noch UVC. Was trifft denn jetzt unsere Haut und was bewirkt es? Also vor was muss ich mich besonders schützen?
Und ganz wichtig, gut, dass du das nochmal so aufdröselst. Dazu muss man sagen, das sind ja alles die nicht sichtbaren Teile unseres Lichts. Also das, was uns die Helligkeit beschert, besteht ja auch zum großen Teil aus den sichtbaren Wellenlängen. Von denen sprechen wir nicht, sondern wir sprechen jetzt tatsächlich von dem Ultraviolett. Dafür steht ja UV. Und das Spektrum, so nennt man das, wird unterteilt je nach Wellenlänge. Und die Wellenlänge von den relevanten Bereichen, von denen wir sprechen, gerade auch wenn es um Präparate geht, die unsere Haut schützen, sind das UVC-Licht. Das ist alles kleiner noch als 280 Nanometer. Ich sage jetzt einfach mal die Zahlen. Ab 280 bis 320 sprechen wir dann von dem schon etwas längerwelligen, aber immer noch vergleichsweise kurzwelligen UVB. Und alles, was über 320 bis 400 Nanometer liegt, ist dann das UVA, das langwellige. Das noch langwelligere, was zwischen 400 und 450 liegt, ist das auch jetzt sehr in aller Munde befindliche sogenannte Blue Light.
Okay.
Oder auch Hevis, da kommen wir nachher nochmal drauf.
Ja, Ich wollte gerade sagen, was ist Blue Light?
Ja, wir können auch gleich drüber sprechen. Das ist tatsächlich dieses ganz langwellige Licht, von dem aber, und das wissen viele nicht oder das wird oft einfach ein bisschen missverstanden oder auch falsch kommuniziert, praktisch die meiste Exposition an der frischen Luft ist. Das ist das, was aber immer als Digital Aging, als Abstrahlung von den Bildschirmen
auch wie der Frank gesagt. Jetzt hat es geschnackelt bei mir. Klar, davor wird ja auch gewarnt, auch wenn man abends vorm Einschlafen nochmal das Handy in die Hand nimmt, das ist dieses Blue Light, oder?
Ganz
auch
genau.
Das? Okay,
ganz gut. Genau. Die Menge von den Bildschirmen ist eigentlich in unserem normalen digitalen Leben relativ irrelevant klein. Dennoch muss man sagen, macht es auch was mit der Haut.
Wollte gerade sagen, also Blue Light, wie kann ich mich da überhaupt vor schützen? Weil ich bin jetzt ja auch ein Schreibtischtäter und sitze eigentlich den ganzen Tag vor meinem Rechner. Genauso wie ich abends auch vorm Schlafen nochmal mein Handy in die Hand nehme und nochmal gucke, was ist Neues bei Insta.
Das sollte man aus verschiedenen Gründen nicht machen, mache ich aber auch,
okay.
Muss ich dazu sagen.
Dann kann ich ja auch ins Solarium gehen.
Nein. Vielleicht fangen wir doch mal andersrum an. Wir fangen vielleicht mal tatsächlich bei dem
ABC
UV
an.
Genau, wir machen mal andersrum.
CBA.
Genau. Also UVC ist das unter 280 Nanometer. Das wird so gut wie komplett von der Stratosphäre abgefiltert. Das heißt, da kommt eigentlich nichts hier an.
Wenn du sagst Stratosphäre, meinst du die Ozonschicht?
So ist es. Und Ozonschicht?
Ja, da hatte ich nämlich auch eine Frage. Wir hatten uns natürlich vor unserer Folge auch so ein bisschen drüber unterhalten, wo wollen wir hin, was machen wir? Und Ozonloch, das war ja ein Riesenthema, also zumindest in meiner Jugend und als Kind. Da waren dann plötzlich alle Haarsprays ohne FCKW, weil es schlecht fürs Ozonloch ist. Man hat jetzt aber gefühlt die letzten 10 Jahre nichts mehr vom Ozonloch gehört. Gibt es das überhaupt noch?
Das ist so gut wie geschlossen. Zumindest nach meinen Recherchen und meinen Erkenntnissen ist durch diese Verbannung von den schädigenden Fluorkohlenwasserstoffen, die in den vielen Sprays drin waren, die Ozonschicht so gut wieder zu. Was man aber früher, als das Ozonloch noch so ein relevanter Faktor war, fast deckungsgleich sehen konnte, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit von schwarzem Hautkrebs genau da am höchsten war, wo das Ozonloch sein Maximum hatte. Du konntest quasi, vor allem ja Australien, die australische Landkarte, das Ozonloch und die Peaks von Melanom, schwarzem Hautkrebs, auftreten und Maxima fast deckungsgleich übereinander legen.
Was für mich den Rückschluss zulässt, dass UVC eigentlich somit die gefährlichste Strahlung, also die aggressivste Strahlung ist, die aber für uns jetzt aktuell eigentlich nicht mehr gefährlich ist, weil das Ozonloch mehr oder minder dicht ist. Ja. Wir leben nicht in Australien. Daher kommen ja eigentlich diese ultrahohen Lichtschutzfaktoren auch. Da kommen wir später noch dazu. Ne? Aus Australien eigentlich. Da habe ich mich noch gefragt, wieso schmieren die sich so viel so? Aber weil sie es müssen. Ne? Also,
total. Und weil da natürlich aufgrund dieser hohen Auftretenszahlen auch die Aufmerksamkeit, Awareness, wie wir das nennen, viel früher schon viel höher war, viel mehr Kampagnen auch gefahren wurden, die auf die Notwendigkeit, Kinder schon früh genug vor der Sonne zu schützen, ganz anders, also omnipräsent, die waren überall zu sehen. Du hast dich fast wahrscheinlich der Vernachlässigung deines Kindes irgendwie schuldig gemacht.
Gefährdung oder
genau,
wie das heißt,
wenn du irgendwo ein Kind am Strand ohne Sonnenhütchen laufen lassen hättest.
Also UVC können wir jetzt erstmal auf die Seite legen, ist für uns jetzt aktuell kein Thema. Wie sieht es denn mit UVB aus?
Genau, UVB ist ein sehr relevanter Bestandteil unseres Sonnenlichts. Und das hat mit dieser kürzeren Wellenlänge als UVA eine geringere Eindringtiefe. Mhm. Also je kürzer die Wellen, desto mehr bleiben sie an der Oberfläche. Längere Wellen dringen tiefer ein. Mhm. Und da kann man dann auch schon ein bisschen Rückschlüsse ziehen, welche Art von Schäden werden dadurch verursacht. Bei dem UVB, ganz einfach kann man sich eigentlich immer merken, B ist das noch bösere als das A. Das B ist das wirklich
böse.
B ist böse.
Okay.
Und B macht tatsächlich die Schäden an unserer Haut, die dann vor allem zu dem hellen Hautkrebs und seinen Vorstufen führen. Mhm. Die sogenannten aktinischen Keratosen, diese Vorstufen von hellem Hautkrebs, die bevorzugt an den Stellen auftreten, die auch immer wieder oder fast immer chronisch mit UV-Licht in Kontakt kommen, also die wir ganz wenig schützen, die auch nicht mit Kleidung bedeckt sind. Mhm. Der Nasenrücken, die Ohren.
Die Ohren, genau.
Die Stirn oder bei zurückweichendem Haaransatz, sage ich immer.
Wie ist es mit dem Handrücken?
Handrücken, ganz wichtig. Mhm. Das sind so die Terrassen, die Sonnenterrassen, an denen dann gerne diese Vorstufen von hellem Hautkrebs oder auch Stachelzellkrebs genannt auftreten, die man dann tunlichst auch möglichst bald schon bekämpft und behandeln lässt, weil ab einem bestimmten Punkt da keine Rückkehr mehr möglich ist. Also es gibt dann keine spontane Abheilung mehr, sondern wenn man sich derer nicht entledigt, dann wachsen die langsam aber sicher in Richtung weißem Hautkrebs, der dann natürlich ein bisschen aufwendiger zu behandeln ist.
Okay, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver über diese Sachen. Also UVB ist UV-böse, UVA ist?
Böse mit einer wichtigen Ausnahme, auf die kommen wir aber nachher noch. B ist aber auch gleichzeitig das, was unser sehr nützliches Vitamin D umwandelt. Also es hat oft beides so seine Für und seine Widers.
Ja. Fluch
B
und Segen.
Aber generell das Böse, das Kürzerwillige, mehr oberflächlich. A mit den längeren Wellen dringt tiefer in die Haut ein und hat im Wesentlichen zwei Effekte, die uns nicht so recht sind. Es fördert nämlich die Entstehung von sogenannten Radikalen, von diesen radikalen Sauerstoffspezies.
Oxidantien.
Ganz genau. Mhm. Hier kommen dann auch später unsere Antioxidantien
zum Einsatz.
Ja, ganz genau. Das wirkt als Stressfaktor auf die Zellen. hat in vielerlei Hinsicht Auswirkungen, was entzündliche Vorgänge angeht, aber auch was Hautalterung angeht. Und ein zweiter Faktor, der das A, das langwellige A, eben zu dem Licht machend oder dem Wellenlängenbereich macht, was das Altern, nächste Eselsbrücke, fördert, ist, dass es ein Enzym hochschaltet, das nämlich Kollagenabbau macht. Das sind diese hübschen Matrix-Metalloproteinasen, MMPs genannt.
Okay.
Die werden durch UVA-Licht angeknipst und die zerstören dann unser kollagenes Bindegewebe. Genau das, was wir eigentlich ja brauchen, um eine schöne straffe Haut zu behalten.
Genau, straffe Haut, weil das kollagene Bindegewebe, man muss sich das immer so vorstellen wie so ein Jägerzaun. Diesen Vergleich habe ich mal gehört. Also finde ich super, der dann so in sich zusammenfällt. Und klar, ein Jägerzaun, der in sich zusammenfällt, kann nichts mehr irgendwie abhalten oder von oben stützen. Das heißt, das Gewebe sackt, sagging, sackt ab. Ja, das sind, dann kriegen wir unten da diese Hamsterbäckchen. Man merkt das ja. Also es passiert was in der Tiefe. Es passiert ja nicht nur kleine Fältchen, so Knitterfältchen sind doch, glaube ich, klassische dann UVB-Schäden eigentlich eher. Ne? Und,
ganz genau.
Okay. Alles, was an der Oberfläche ist, ist UV-böse und das andere ist UV-altern.
So ist es. Und okay. Dein Lieblingsthema? Nein, ich bin gemein. Ja. Solarium ist nicht dein Lieblingsthema. Nein.
Ich habe darüber aber mal ein Referat gehalten tatsächlich.
Das würde ich gerne mal lesen.
Ja,
hast du das noch irgendwo?
Ja, das habe ich in meinem Studium gehalten. Also da ging es um Rhetorik und um quasi Pros und Kontras. Du möchtest jetzt sagen, es gibt nur Kontras.
Du wolltest eine Werbekampagne für Solarium.
Nein, eigentlich nicht. Aber ich fand das Thema ganz gut und kam auch sehr gut an.
Ja, ich würde sagen, damit hast du schon deine Berufslaufbahn ein bisschen geebnet.
Ich hätte eigentlich Solarium eröffnen sollen. Aber die sind ja jetzt am Aussterben glücklicherweise, ne? Weil die Leute immer mehr sensibilisiert werden auf das Thema UV-Strahlung per se.
Also wäre jetzt nicht das Geschäftsmodell, in das man investieren sollte.
Ja.
Aber so kamen wir jetzt gerade drauf. Solarien proklamieren ja eigentlich so gut wie ausschließlich UVA-Licht zu emittieren. Emittieren ist der Fachausdruck für abstrahlen oder abgeben. Stimmt nicht ganz, weil wenn dem so wäre, man kann ganz gut unterscheiden, welche Art von Pigmentierung wird durch UVB und welche durch UVA verursacht.
Also von was würde ich braun und von was eher nicht?
Du würdest von beiden braun, aber das UVB hat eben auch noch andere Farbnuancen dabei, nämlich eher so ein bisschen dieses Rötliche. Und was den Teint so macht, wie wir ihn auch schön finden, ist immer die Kombination aus beidem.
Okay.
Reine UVA-Bräune wirkt so ein bisschen gelblich-schmutzig.
Okay.
Und das, so kommen die ja nie aus den Solarien raus. Die haben ja dann schon eher eine Bräune, wie als wenn sie in der Sonne gewesen wären.
Ja, und wenn du jetzt aber sagst, in den Solarien ist hauptsächlich UVA-Strahlung im Einsatz, das erklärt ja dann auch, warum viele Menschen, die viel zu viel in der Sonne waren und ungeschützt, auch diese Lederhaut, also nicht dieses oberflächlichen Knitterfältchen, sondern so richtig eingefallene Haut quasi haben, wie so eine kleine Elefantenhaut sieht das dann aus. Ne?
So ganz
aber braun.
Grobfältelig.
Ja,
so ein,
genau.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Gut, jetzt haben wir über die ganzen Strahlungsarten A, B, C gesprochen, was die in der Haut machen und was für Schäden die auch anrichten, haben wir kurz angeschnitten. Worst Case, der passieren kann, ist ja der schwarze Hautkrebs.
Absolut.
Aber es gibt ja noch so viel auf dem Weg dorthin, was wir auch beachten müssen. Und mich interessiert vor allem auch so ein bisschen, wie kann ich zu Hause zum Beispiel selbst eine Hautkrebsvorstufe erkennen? Weil viele denken ja, sie haben ein kleines Pickelchen, kratzen dann da rum und es geht nicht weg. Also da bist du natürlich die absolute Fachfrau auf diesem Gebiet, weil du siehst sehr viel. Welche Formen gibt es und wie kann ich die selbst erkennen und weiß, oh, allerhöchste Eisenbahn, jetzt muss ich zur Dermatologin oder zum Dermatologen.
Eigentlich hast du den allerwichtigsten Aspekt gerade schon mit angesprochen, nämlich hat sich verändert und geht nicht mehr weg, hattest du ja gesagt.
Ja.
Also generell darf man da auch immer dazu ermutigen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig natürlich zum Hautarzt zu gehen und jemanden drauf gucken zu lassen und die Lupe da nochmal zum Einsatz zu bringen. Und wenn etwas, was neu auftritt, nicht nach einer absehbaren Zeit, ich spreche da von 4 bis 8 Wochen, wieder verschwindet, ist es schon mal beobachtungswürdig.
Mhm.
Das kann man natürlich auch erstmal selber beobachten. Ich spreche jetzt hier von den Vorstellungen, an die hast du auch gedacht, vom hellen Hautkrebs.
Ja.
Dann sind das häufig Stellen, die auch von der Oberflächenbeschaffenheit, vom Tastbefund sich von der Umgebungshaut unterscheiden, nämlich indem sie so ein bisschen wie so ein leichtes Schmirgelpapier oder
sind samtartig. Sind die dann auch erhaben?
Die sind manchmal dann auch leicht erhaben, müssen sie am Anfang aber gar nicht sein. Oft sind sie im Hautniveau und fallen nur durch so eine leichte Rötung auf.
Okay.
So helle, zarte Rötung, je nach Hauttyp natürlich. Das sieht bei jemandem, der eher einen hellen Teint hat, auch anders aus als jemand, der sowieso ein bisschen dunkleren Teint hat. Aber es beginnt oft mit einer harmlosen, hellroten Verfärbung, die noch im Hautniveau liegt, die sich aber schon so etwas samtig anfühlt und dann zunehmend aber so eine leichte Schuppung entwickelt. Von selber nicht mehr weggeht, auch nach intensiverem Creme nicht mehr weggeht, dann sollte man gehen. Und wenn das noch an Stellen auftritt, die so eine Sonnenterrasse quasi darstellen, dann ist es schon häufig ein Hinweis
dafür. Also sprich, wenn nach zwei Wochen sowas nicht mehr weggeht, sollte man eigentlich schon hellhörig werden, oder?
Ja, es schadet auf keinen Fall. Und wenn man dann Entwarnung bekommt, umso besser.
Und wie kann man das dann letztlich in der Praxis auch behandeln? Das ist ja gut behandelbar, glaube ich.
Das ist sehr gut behandelbar, ist exzellent behandelbar. Und je früher die Stufen, desto unkomplizierter behandelbar. Es gibt sehr gezielte Wirkstoffe, die man in Cremes aufträgt, die dann entweder mal für 3 Monate am Stück einmal am Tag aufgetragen werden. Ein Wirkstoff, der da zum Einsatz kommt, ist zum Beispiel tatsächlich das klassische Diclofenac, was man sonst eher so aus der Sportmedizin kannte, was da spezifisch an die Zellen herantransportiert wird. Dann auch ganz traditionelle Wirkstoffe, die so oberflächliche, örtlich wirkende Chemotherapeutika, die die Zellen einfach ganz gezielt zerstören, die sich da schon auf den Weg gemacht haben in die falsche Richtung.
Sprichst du da die photodynamische Therapie an zum
Beispiel? Das wäre dann der nächste Schritt. Okay. Das sind dann ganz spezifische Therapieverfahren. Also das eine wären diese Diclofenac-haltigen, das andere wären diese 5-Fluorouracil-haltigen Wirkstoffcremes oder Tinkturen. Und dann gibt es eine sehr gut geeignete Therapieform, die man vor allem für so flächige betroffene Areale, oft sind ja gerade so Stirn- und Kopfhaut, wenn da wenig Haare mehr sind, dann schon so sehr großflächig von diesen Vorstufen betroffen. Und da kann man gar nicht mehr genau sehen, wo es anfängt und wo es aufhört. Ja. Und diese Therapie, die du da ansprichst, die sogenannte photodynamische Therapie, hat den charmanten Effekt, dass du einen Wirkstoff aufträgst, der sich die Zellen dann gezielt selber sucht.
Scannt die und findet die, ne?
Findet die, reichert sich da an und wirkt dann in Zusammenwirkung mit ironischerweise UV-Licht, dass man dann entweder mit einer bestimmten Lampe aufbringt oder durch eine Tageslichtexposition, also man die Patienten dann gezielt ans Tageslicht schickt und das bestrahlen lässt.
Okay, also zusammenfassend für weißen Hautkrebs und Vorstufen lässt sich sagen, wenn man sich gut beobachtet, so ein bisschen auf sich achtet, gerade die Stellen, die viel an der Sonne sind, wie Hände, auch nicht nur die Terrasse, sondern auch der Balkon, das Dekolleté, sagt man ja.
Ja, gut, genau.
Das Gesicht, die Ohren, hinter den Ohren auch mal ein bisschen fühlen, ne?
Gut, dass du das jetzt genau so dezidiert ansprichst. Das sind so ein paar Ecken,
Nacken,
die wir total gerne vergessen. Ja, wer cremt sich denn schon regelmäßig seine Handrücken ein?
Oder hinter den Ohren,
oder
da werden doch die Haare fettig.
Hinter den Ohren, wenn die Haare fettig werden. Da kommen wir nachher noch, wenn wir auf die Cremes genau zu sprechen kommen, drauf. Aber das sind die tückischen Areale, an denen man wirklich achten muss. Und du wolltest noch eine besondere Region ansprechen, die ja auch eine Lichtterrasse ist, die ganz viel unterschätzt wird, nämlich
die Lippe.
Die Lippen.
Ja.
Und ehrlicherweise mit dem wahrscheinlich doch sehr veränderten Freizeitverhalten, auch in den letzten 30 Jahren, die ich jetzt so überblicken kann, sehen wir doch immer mehr, immer jüngere Patientinnen und Patienten mit solchen Vorstufen von hellen Hautkrebs an den Unterlippen.
Okay, die kann man jetzt selbst aber wahrscheinlich nicht so gut erkennen, oder?
Und das unterscheidet sich oft eben nicht von einer rauen Lippe, ja, oder einer einfach irgendwie so ein bisschen aufgerissenen oder spröden Lippe. Und da gilt genauso, wie vorhin schon gesagt, sobald man den Eindruck hat, das geht mit keinem noch so fettigen Lippenbalsam mehr weg und es springt immer wieder auf oder es blutet, die Rot-Weiß-Grenze verschwimmt so, es ist keine klare Kontur mehr zu sehen, dann muss man aufmerken.
Aber da gibt es ja, und jetzt wirst du sicherlich sehr stolz auf mich, ich mache hier mal ein paar Geräusche, ich habe nämlich Ich habe aufgerüstet.
Oh, du hast 1, 2, 3, 4, 5 Lippensonnenpflege.
Das habe ich irgendwann für mich entdeckt. Ich habe das gesehen. Es gibt ganz toll Lippensonnenpflege mit Farbe auch. Also sprich als Lippenstift.
Du hast alles wieder gut gemacht, was du mit der Erwähnung des Solariums in der zweiten Folge.
Also und die sind auch wirklich, die lassen sich toll auftragen. Es gibt sogar Lipgloss mit SSP 50. Also finde ich super. Ne? Kannst du dann immer mal wieder refreshen. Aber es gibt natürlich auch, gerade für denjenigen, der keine Farbe mag auf den Lippen, ne? Oder auch Männer, ganz
perfekt. Noch.
Und die gibt es auch in der Drogerie. Kann ich
absolut.
Wahrscheinlich, man kann nichts falsch machen. Ne? Am Ende hat man auch immer eine schöne Pflege mit dabei.
Du kannst nur was falsch machen, indem du keinen aufträgst.
Ja, okay.
Und jetzt haben wir den Vorteil, wir beide sind ja auch Lippenstiftträgerinnen, also wir nehmen ja auch pigmentierten Lippenstift, dass durch die Pigmente ohnehin schon immer auch ein Lichtschutz da ist, ja, weil das natürlich das Licht.
Das ist interessant, weil mir hatte neulich mal ein Mann, mit dem ich enger zusammenarbeite, hat dann gemeint, und weißt du, warum die Frauen?
Dein Mann?
Nein, nicht mein Mann, mit dem lebe ich enger zusammen. Ah, ja. Wir arbeiten nicht zusammen, er macht was ganz anderes als ich. Der hatte dann gemeint, weißt du, warum die Frauen immer jünger aussehen als die Männer? Ich dachte mir, klar, weil die sich ästhetisch begleiten lassen. Nein, er sagte, ja, weil die Make-up tragen. Und dadurch kommt die Sonne nicht so durch. Und da war ich wirklich erstaunt, also dass er auf diese Idee gekommen ist. Aber er setzt sich auch sehr viel mit Beauty-Themen auseinander und wusste dann da quasi Bescheid.
Ist tatsächlich so, dass das Pigment in den entweder farbigen Lippenstiften oder auch im Make-up natürlich eine physikalische Lichtschutzfunktion
was
hat.
Was jetzt aber nicht bedeuten soll, dass das ausreichend
ist.
Das wollen wir an dieser Stelle klar sagen. Genau, da kommen wir dann später noch drauf, wie schütze ich jetzt meine Haut adäquat. Und wir haben noch nicht über das ganz, ganz Böse gesprochen, über den schwarzen Hautkrebs. Wie erkenne ich den denn? Also klar guckt man immer seine Leberflecken an, aber ich glaube, es gibt auch ganz andere Stellen, oder? Geht das immer über die Leberflecken?
Es gibt zwei Formen, da hast du genau den Kern getroffen, Franziska. Es gibt die Melanome, wir sprechen jetzt mal von Melanomen, das ist eben der schwarze Hautkrebs, die Melanome, die aus dem Nichts auf vorher unverdächtige Haut so als Melanom starten und entstehen, de novo sagen wir dazu, oder es gibt die, und das sind die viel häufigeren, die auf dem Boden eines vorbestehenden Pigmentmals sich entwickeln. Das sind die, die man hoffentlich in einer regelmäßigen Hautkrebsvorsorge dann auch in einem frühen Stadium erkennt.
Wie oft sollte ich da gehen?
Also wenn man nicht über 100 Pigmentmale hat, sollte alle 2 Jahre reichen. Wenn man natürlich Risikofaktoren mitbringt, wie einen nahen Verwandten, der schon an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist, oder auch die Vorgeschichte, dass man als Jugendlicher schon mal richtig kräftige Sonnenbrände hatte, dann sollte man einmal im Jahr gehen. Und generell gilt auch da, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig drauf gucken lassen, weil etwas da vor sich hin zu bebrüten, was dann später doch schon ein fortgeschritteneres Melanom ist, das ist auf keinen Fall eine gute Lösung.
Das ist nicht wert, ja, weil das kann dann ja auch sehr, sehr schnell gehen. Also man möchte natürlich niemandem Angst machen, aber ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, hier auf sich selbst zu achten.
Definitiv. Und die meisten Melanome, die wir sehen, die uns jetzt nicht im Rahmen einer Routine Hautkrebsvorsorge, wo wir ja die Vorbefunde immer mit dem Ist-Zustand direkt vergleichen, weil wir da so computergestützte Videotools und auch KI einsetzen, sondern wenn Patienten kommen und sagen, gucken Sie sich bitte das mal an, dann sagen die meistens dazu, das hat meine Frau, mein Mann, meine Friseurin auf dem Kopf, meine Physiotherapeutin mir geraten, das doch mal angucken zu lassen, weil ihr das einfach aufgefallen ist. Heißt, es gibt, weil du nach den Kriterien gefragt hast, auf die man achten soll, es gibt eine sogenannte ganz vereinfachte A-B-C-D-E-Regel. A steht für Asymmetrie, B steht für Begrenzung, alles, was nicht so scharf begrenzt abgrenzt, ist, sondern so verschwimmt mit der Umgebung. C steht, ist aus dem Englischen, für Color, also für Vielfarbigkeit, also rötliche neben bräunlichen oder auch mal so weißlichen
ein
schwarzer Punkt. Genau. D steht für den Durchmesser. Alles, was unter einem halben Zentimeter ist, ist ganz selten eigentlich auffällig, obwohl natürlich so neu auftretende Melanome auch ganz klein anfangen, dann oft schon sehr dunkel. Und E steht für Erhabenheit oder Elevation. Also das bedeutet aber vor allem, das darf nicht missverstanden werden, dass die so immer schon abstehen, dass die besonders gefährlich sind. Die sind oft sehr ungefährlich, sondern dass etwas, was immer flach war, plötzlich so eine Stelle entwickelt, die sich plötzlich in die Höhe entwickelt. Das muss einen aufmerken lassen. Und es gibt ein Zeichen, und da bin ich immer ganz überrascht, wie häufig das dann doch auch zutrifft. Das ist nämlich einfach das Bauchgefühl der Patienten. Es gibt einen amerikanischen, sehr bekannten Dermatologen, der das dann auch mal beschrieben hat, Professor Klickmann. Das Klickmann-Sign heißt, wenn eine Patientin zu mir kommt und sagt, sieht jetzt gar nicht so anders aus als die anderen, aber Frau Dr. Ogilvy, da habe ich jetzt einfach ein ganz komisches Bauchgefühl bei dem. Dann nehme ich das auch lieber mal eher raus, selbst wenn es mir jetzt nicht unbedingt super auffällig erscheint. Und nicht ganz selten hat man dann da tatsächlich auch mal ein frühes Melanom dabei erwischt. Also deswegen da ruhig immer auch auf sein Bauchgefühl ein bisschen achten, wenn man das Gefühl hat, hier hat sich was verändert, was ein bisschen Unwohlsein bereitet, dann lieber mal drauf gucken lassen.
Ich glaube, dass manche Menschen auch ein sehr gutes Körpergefühl haben für ihren eigenen Körper. Andere wiederum horchen nie in sich hinein. Es gibt dann natürlich auch die anderen Extreme, die permanent in sich hineinhorchen und sich dann verrückt machen. Aber ich glaube auch, dass eigenes Empfinden gerade bei Vorsorgethemen ein wichtiges Thema ist, egal bei was.
Ja, und dieses Gefühl, hier hat sich was vielleicht doch verändert, das trügt einen auch nicht.
Ja. Richtig schützen. Unser nächstes Thema, da hatten wir schon drüber gesprochen. Gibt es denn jetzt was, was mich vor all diesem Bösen schützt? Ich meine, ich hatte als Kind, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, sehr viele Sonnenbrände. Ich bin ein sehr heller Hauttyp.
Aber kannst du dich zufällig noch erinnern, wann du das erste Mal einen Lichtschutzfaktor über 10 in der Hand hattest? Oder mit welchen Lichtschutzpräparaten du deine Jugend im Schwimmbad verbracht hast? Die waren nicht 30 und 50.
Nee, ich glaube so 25, 20. Also ich habe mich dann, als ich das selbst geschnallt habe, dass Sonnenbrand wehtut. Und da schützt man sich natürlich, ne? Und ich war auch nicht wie meine Frau, also ich bin eh nicht der Typ, der in die pralle Sonne gern geht. Ich halte es da nicht so lange aus. Aber ich hatte natürlich Freundinnen, die dann mit ihrem Tiroler Nussöl um die Ecke gegangen sind, ne? Mit Lichtschutzfaktor 7, glaube ich, wo ich mir dachte, oder sich mit Öl eingerieben, also ohne. Ja.
Und ganz der Geruch ohne. Von Tiroler Nussöl ist in meiner Kindheitserinnerung wirklich verankert mit Schwimmbad, Sommerferien und Wohlfühlen.
Riecht ja auch wahnsinnig gut. Mir hatte schon gereicht, wenn jemand da neben mir lag damit, mit diesem Geruch. Nein, also ich tatsächlich schütze mich sehr gut. Ich habe auch über 100 Leberfleck locker. Ich gehe auch regelmäßig zur Vorsorge, ist auch alles tutti. Aber ich denke, man ist dann schon in der Verantwortung, auch andere in seiner Umgebung daran zu erinnern, sich zu schützen. Weil viele machen das halt auch nicht so gerne. Aber wenn man dann sagt, pass mal auf, ist ja nicht nur wegen Hautkrebs, sondern Thema Hautalterung, damit kriegt man witzigerweise die meisten. Also das finde ich sehr erstaunlich, wie das Thema Hautkrebs wenig Ängste verursacht, aber das Thema Altern plötzlich so, okay, gut.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Phänomen, was wir in ganz vielen Dingen ja auch selber, wo wir uns an der eigenen Nase fassen müssen, dass wir so etwas wirklich Besorgniserregendes wie die Möglichkeit an einer bösartigen Erkrankung zu erkranken, dass wir das so wegdrücken und verdrängen, dass das in unserer Wahrnehmung nicht so eine Rolle spielt. Während alle Themen, die so ein bisschen um das eher eitlere ranken, deutlich nahbarer sind. Es gab eine hochinteressante Studie, ich habe leider vergessen, welcher französische Kosmetikhersteller die mal in Auftrag gegeben und dann bei einem europäischen Dermatologenkongress vorgestellt hat. Das ist etliche Jahre her, aber es hat mich damals wirklich fasziniert und auch amüsiert. Die haben an einem französischen Badeort so einen schönen Kiosk aufgestellt und alle Strandbesucher gefragt, ob sie Lust hätten, einfach an einer freiwilligen Beobachtung teilzunehmen. Sie würden dafür Sonnencreme geschenkt bekommen. Also da haben sich dann etliche gemeldet. Und die Voraussetzung war, dass man sich jeden Tag da wieder vorstellt an diesem Kiosk und seine Flasche Sonnencreme wiegen lässt. Und dann hatten sie die Flaschen mit dem gleichen Lichtschutz mit zwei verschiedenen Deklarationen gelabelt. Nämlich auf der einen stand drauf, hoher Lichtschutz schützt sie vor Hautkrebs. Und auf der anderen stand drauf, hoher Lichtschutz, sie werden trotzdem braun. Rate mal, von welcher mehr aufgetragen wurde.
Sie werden trotzdem braun, natürlich.
Ja, da wurde einfach mehr verwendet.
Ich will auch gern braun sein, aber ganz ehrlich, ich werde halt auch nicht schnell braun, ne? Weil ich eben mich sehr schütze. Und auch
aber selbst diese Drohung, die Angst vor dem Hautkrebs hat nicht ausgereicht, Wahnsinn. Die Leute oder die Anwender dazu zu motivieren, davon ein bisschen mehr aufzutragen.
Sprich, man muss eigentlich das Marketing nochmal komplett überdenken von Sonnenschutz.
Eigentlich schon.
Ja. Apropos auftragen, da bist du schon, wichtiger das ist ein Punkt. Thema, das, also man weiß ja nie, ist es jetzt genug, was ich aufgetragen habe, welche Menge brauche ich überhaupt und welchen Lichtschutzfaktor benötige ich, um mich ausreichend zu schützen. Das sind ja alles so Fragen, da stehen ja viele da und denken sich, ach 20 reicht schon, weil es kursiert ja auch das hartnäckige Gerücht, da hatten wir uns im Vorfeld auch drüber unterhalten und dann habe ich mal meine nicht vorhandenen Mathekünste kurz genutzt, also ich bin ja ein sehr heller Hauttyp. Sprich, nach 15 Minuten ist bei mir aus ohne Sonnenschutz, dann werde ich schon rot. Wenn ich jetzt LSV 50 auftrage, kann ich ja eigentlich 50 mal so lange in der Sonne bleiben. Das ist das Gerücht, das sich hält. Aber wie 50 mal so lange, das ist doch totaler Quatsch.
Genau, also die Definition dieses LSF, dieses Lichtschutzfaktors oder SPF, SPF, was ja manchmal draufsteht, was für Sun Protection Factor aus dem Englischen steht, der ist klar definiert. Und was man als erstes mal wissen muss, LSF oder SPF bedeutet immer nur die Schutzwirkung im UVB-Bereich.
Okay.
Ja, das Kürzerwellige, also das, was mehr an der Oberfläche bleibt. Das sagt gar nichts aus über den UVA-Schutz. Und der UVB-Schutz wird auch, und da gibt es natürlich ganz klare Regeln, das ist sehr stark normiert natürlich, wie das gemessen wird. Und der Lichtschutzfaktor, der UVB-Schutzfaktor, wird tatsächlich in vivo gemessen. In vivo heißt an lebenden Objekten. Und das bedeutet, die Dauer der UV-Bestrahlung von nicht geschützter Haut im Verhältnis zu mit diesem Faktor eingecremter Haut. Und da wird als Grenze die minimale Erythemdosis bestimmt. Minimale Erythemdosis heißt, du wirst so lange an einem Fleckchen mit UVB-Licht bestrahlt, bis es beginnt rot zu werden.
Okay.
Und die gleiche Person, die gleiche Testperson wird mit aufgetragenem Lichtschutz bestrahlt und dann misst man, wie lange dauert es, bis es dann rot wird. Und der Quotient aus diesen beiden Zeiten, der gibt den Lichtschutz an. Heißt, Lichtschutzfaktor 50 bedeutet, ein Fünfzigstel der Dosis an oder der Länge an UV-Bestrahlung würde zu einem Erythem führen im Vergleich zu geschützter Haut. Da sind aber natürlich wahnsinnig viele individuelle Stellgrößen drin, wie du es schon gesagt hast. Du hast eine andere Erythemschwelle als dein Mann oder, oder ich oder wer auch immer. Bedeutet, das lässt sich auch nie in Zeiten für jeden Einzelnen irgendwie runterrechnen. Das ist das eine Wichtige. Das andere, und das ist noch viel entscheidender, das sind alles Werte, die unter standardisierten Bedingungen gemacht werden. Und das setzt immer voraus, dass du die richtige Menge von dem UV-Schutz überhaupt aufgetragen hast auf die Stelle.
Also lieber richtig schön dick.
Und die ist viel höher, als man denkt.
Okay.
Du musst nämlich wirklich, um diesen Schutz zu haben, 2 Milligramm pro Quadratzentimeter auftragen. Das bedeutet für den, weißt du, wie viel Quadratmeter Körperoberfläche du ungefähr hast?
Im Winter mehr als im Sommer.
Nein, sind, man geht davon aus, ungefähr 2 Quadratmeter. Du hast 2 Quadratmeter Hautoberfläche. Da sind natürlich Körperfalten dabei und so. Und dein Akne musst du dich nicht so eincremen, dann hast du ja doch meistens ein Bikini an. Also, aber also geh mal aus von 2 Quadratmeter.
Brauche ich wie viel?
30 Milliliter. Oh. Und du weißt ja, wie viel in so einer Flasche drin ist. Das heißt, die wäre sofort leer. Und das dann aber nach 2 Stunden wieder.
Ach so, also ich kann jetzt nicht 50 plus auftragen, also 50 plus, und denk dann, oh, ich bin den ganzen Tag safe, sondern ich muss es wiederholen?
Ja, alle 2 Stunden und nach dem Baden sowieso. Und wenn du viel
auch wenn sie wasserfest ist?
Da haben wir das nächste Thema. Präparat zu Präparat natürlich ganz unterschiedliche Texturen, ganz unterschiedliche Herstellungsvorgänge, zusätzliche unterschiedliche andere Zusatzstoffe. Auch das kann man nicht generell von einem Präparat zum anderen gleichstellen. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, es gilt definitiv, viel hilft viel. Also viel mehr, als
mehr
man denkt.
Mehr ist mehr.
2 ganze Zeigefinger lang für dein Gesicht. Das machst du auch wahrscheinlich nicht freiwillig. Ja?
Kommt aufs Produkt an. Also es gibt ja sehr, also mittlerweile gibt es ja super Produkte. Also es ist ja nicht mehr, dass man dann diesen Fettfilm im Gesicht hat oder dass man eine weiße Schicht im Gesicht hat. Ich glaube, das erleichtert einem das schon sehr, sich ordentlich Sonnenschutz aufzutragen. Aber diese zwei Fingerlänge tatsächlich, also ich bin jetzt nicht zaghaft mit der Menge, aber das habe ich gut noch
zwei
nicht hinbekommen.
Finger fürs ganze Gesicht. Und dann haben wir immer noch keinen UVA-Schutz.
Aber
das, was draufsteht, das muss extra gelabelt sein. Das ist natürlich meistens, bedeuten die Filter, die UVB filtern, filtern auch UVA, aber nicht im gleichen Maß.
Okay, also es steht, ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich gucke jetzt mal gerade, ich habe ja hier meine Lippensachen. Auf der einen steht tatsächlich UVB plus UVA.
Genau.
Da ist das dann drin.
So ist es.
Okay.
Und fürs UVA gibt es eine eigene Normierung. Da wird auch ein eigener, werden eigene Messverfahren vorausgesetzt. Mhm. Die Messverfahren für UVA sind nicht am lebenden Objekt, sondern da wird immer gemessen, wie viel durch eine Metacrylatplatte oder so gecoatete Glasplatten noch hindurch scheint.
Ja.
Also da wird
übrigens, weil auch Fenster, die da gibt es doch diesen LKW-Fahrer, der auf der einen Hälfte ganz diese Lederhaut hat und auf der anderen Seite.
Das wissen ganz viele nicht. Das normale Fensterglas lässt UVA durch.
Auch wenn man fliegt zum Beispiel.
Ja.
Immer am besten Fenster runter.
Ja.
Ne? Ja. Ja, ich habe jetzt nämlich gerade geguckt, bei dem anderen Produkt steht es tatsächlich nicht drauf. Da steht nur FSP 30 mit großem Spektrum. Aber da steht nicht
UVA. Da ist dann auch ein UVA-Schutz natürlich automatisch. Du kannst dich nicht nur vor UVB schützen. Du hast dann immer automatisch einen UVA-Schutz. Der ist nur noch nicht so hoch. Und das ist auch ein Grund, warum ich immer tendenziell eher empfehle, egal zu welcher Jahreszeit, hatte ich in der Winterhautpflege-Serie auch schon gesagt, Folge auch schon gesagt, lieber auch im Winter UVB. Also ein UV-Schutzpräparat mit Lichtschutzfaktor 50 nehmen, weil man dann auch einen annähernd 98-prozentigen Schutz vor der UVA-Strahlung mit hat.
Gut, ich fasse also zusammen, ganz kurz, was jetzt die Creme angeht. Immer 50 plus, 30 eher besser nicht, außer jemand ist ein sehr dunkler Hauttyp.
Ja, oder dann man geht nicht raus oder man weiß.
Achso, man kann es auch zu Hause tragen, das ist ja super. Also man geht nicht richtig in die Sonne, meinst du?
Also ich verteufel nicht generell Lichtschutzfaktor 30 Präparate, aber das hatte ich letztes Mal ja auch schon gesagt, auch rein aus gewohnheits- und erzieherischen Gründen, wenn man sich jetzt nicht 1000 Präparate dahinstellen möchte, eins mit einem Lichtschutzfaktor 50 ist sicherlich ratsam.
Also 50, halten wir mal fest, 30 Milliliter für den ganzen Körper, wer größer oder etwas mehr
Körperoberfläche mitbringt.
Körperoberfläche hat, am besten nach oben schrauben noch ein bisschen, nicht wundern, wenn die Tube dann schnell leer ist, ne? Aber die hält ja eh immer nur eine Saison, danach sollte man sowieso eine neue Sonnencreme, glaube ich, kaufen, ne? Also nicht jetzt die von vor 3 Jahren verwenden.
Aber wenn du dir überlegst, 250 Milliliter sind in so einer Flasche drin, dann kann das für einen 2 Wochen Strandurlaub nicht ausreichen.
Nö, also ich habe immer 2 Minimum dabei. Ja. Also ich mache gar keine 2 Wochen Strandurlaub, aber also ich brauche schon sehr viel. Das merke ich auch, ne? Weil sonst verbrenne ich auch schlichtweg. Also ich creme auch gerne nach.
Nach 2 Stunden nochmal nachcremen, bitte?
Das werde ich mir merken, genau. Also 30 Milliliter für 2 Quadratmeter Körper, 50 plus nach 2 Stunden nachcremen, egal ob wasserfest oder nicht. Sicher ist sicher.
Ja.
Korrekt. Okay, Lippen nicht vergessen.
Lippen nicht vergessen, hinter den Ohren nicht vergessen.
Ja, alles.
Handrücken nicht vergessen.
Ja. Und wie mache ich das denn jetzt mit meiner Kopfhaut oder wenn ich in die Stadt gehe oder sowas? Weil viele cremen ja dann nur die Stellen ein, von denen sie wissen, ach, da ist keine Kleidung drauf.
Ja, also textiler UV-Schutz ist natürlich auch wirksam. Da, wo du sowieso Kleidung drüber hast. Mhm. Wir haben jetzt beide hier unsere Baumwoll-T-Shirts an mit Face-to-Face. Aber es gibt natürlich spezielle UV-Schutzkleidung, die meistens auch noch so beschichtet ist. Das sind so Funktionsstoffe, die absorbieren noch mehr, also schützen noch effektiver vor UV-Licht. Und unter einer zarten, weißen Baumwollbluse kannst du dir auch einen Sonnenbrand holen. Also da solltest du dein Dekolleté trotzdem eincremen.
Wenn man sich jetzt zu Hause eincremt und dann direkt in die Sonne geht, ich glaube, man braucht auch so ein bisschen, braucht ein bisschen Zeit, bis der Schutz dann tatsächlich da ist.
Definitiv sollte man eine Viertelstunde einplanen. Also eine Viertelstunde, bevor man sich dann, ich sage jetzt nicht, in die knallige Sonne legt, weil das sollte man sowieso nicht tun. Auch ein wichtiger Punkt, diese Peakzeiten zwischen
12 Uhr.
Ja. Dass man da
schön in die Mittagshitze.
Da kriegst du natürlich noch einen Platz am Strand, ne?
Ja, aber, und auch ein Hitzschlag zusätzlich noch gratis obendrauf.
Ne? Also ja, zwischen 11 und 15 Uhr. Nicht umsonst können wir da von den Menschen lernen, die in diesen sonnigen Mittelmeerregionen Siesta leben, machen. Die natürlich genau wissen, dass man da besser mal nicht in die knallige Sonne geht. Und textiler UV-Schutz zusätzlich. Und im Schatten ist es auch schön.
Ja, ich finde es im Schatten herrlich, wenn noch so ein bisschen Lüftchen geht und so. Und man bräunt ja auch im Schatten. Man darf das ja nicht vergessen. Ne?
Absolut.
Also ich sowieso, also ich bräune nicht. Ich muss da sagen, ich bräune nirgends. Wenn ich mal 2 Wochen in Thailand war und in den Flughafen reingehe, denken alle, ich laufe in die falsche Richtung, weil ich immer noch so käsig bin. Aber es ist ja auch nicht das Schlechteste.
Aber deswegen bist du so faltenlos.
Ah ja. Nicht nur deswegen. Ich habe auch noch andere Tricks und vor allem habe ich die besten Connections. Zwinker. Jetzt haben wir über die ganzen, ja, schon eher negativen Seiten gesprochen. Und das ist ja, ach, man muss immer erhobener Zeigefingern so. Aber Sonnenlicht ist ja nicht nur schlecht. Das macht ja auch gute Sachen. Wo Yin ist, muss auch Yang sein. Ne? Also sprich Thema Vitamin D-Produktion.
Absolut. Was ich auch immer sage, weil du sagst, wo Yin und Yang und wo Schlechtes ist, muss auch Gutes sein. Ich gehe ja manchmal so weit zu sagen, die Evolution hat doch alles sehr klug eigentlich immer in die richtige Richtung betrieben. Könnten wir dann überhaupt noch in der Sonne existieren und leben, wenn sie nicht auch was Positives? Sie hat ja sehr viele positive Seiten.
Ja, und nicht nur, dass wir daraus Strom gewinnen, ne?
Ja. Also deswegen. Und die wesentlichen Punkte, die hast du gerade angesprochen, oder einen wesentlichen Punkt, das ist das Vitamin D, was wir ja für viele Stoffwechselvorgänge unbestritten essentiell brauchen. Also ein Vitamin D-Mangel ist fatal oder kann fatal sein, ist für viele chronisch entzündlich rheumatische Erkrankungen, Krebsentstehung und vieles mehr verantwortlich. Und die Vitamin D-Umwandlung in die dann schlussendlich wirksame, vom Körper verwertbare Form erfordert zwingend in einem ersten Schritt UV, und zwar UVB. Und deswegen gibt es diese ganz glasklare Empfehlung, die auch Einzug in europäische Empfehlungsrichtlinien gehalten hat, 30 Minuten bei jetzt nicht 12 Uhr Sonne, sondern am Morgen reichen eigentlich die Fläche von Handrücken und halben Unterarmen oder auch Gesicht und Hände 30 Minuten in der Morgenhelligkeit reicht, um unseren Vitamin D-Bedarf zu decken. Jetzt gibt es natürlich individuell schon immer wieder Vitamin D-Mangelzustände, die unbedingt auch behoben werden sollten. Also man soll nicht unreflektiert einfach Vitamin D einwerfen, rate ich strikt davon ab und raten auch die Experten davon ab, die Endokrinologen. Aber sich dann doch mal so einen Basisspiegel bestimmen zu lassen. In unseren Breiten haben viele einen Vitamin D-Mangel, vor allem im Winter, dann den natürlich substituieren, das heißt einnehmen,
also
das
man Vitamin kann Tabletten D einnehmen, nehmen.
Tabletten einnehmen, entweder in der niedrigeren Dosierung täglich oder in dieser höheren Dosierung einmal pro Woche, dann ab und zu mal wieder den Spiegel kontrollieren lassen und auf keinen Fall jetzt deswegen sich einen Sonnenbrand holen und sagen, so, ich brauche aber Vitamin D, ich brauche Vitamin D.
Oder ins Solarium gehen.
Oder ins Solarium, das ist ja dann doch mehr UVA, UVB.
Das bringt eigentlich, weil das haben ja viele, das haben ja viele als Ausrede dafür genommen. Habe ich auch schon von Kollegen übrigens gehört, naja, so einmal in der Woche Solarium wegen Vitamin D, was ja dann eigentlich völliger Quatsch ist.
Ist Quatsch. Ist nur dann nicht Quatsch, wenn man zugibt, dass da eben auch ein bisschen UVB mit dabei ist.
Okay.
Aber tatsächlich halbe Stunde mit geringer Fläche bei normaler Tageslichtbescheinung, nicht knallige Sonne, reicht, um unseren Vitamin D-Umwandlungsschritt in der Haut zu katalysieren.
Wenn ich morgens noch ohne gewaschenes Gesicht, dann habe ich das auch noch nicht eingecremt, mit den beiden Beauty Dogs nach draußen gehe, dann reicht das vollkommen, wenn ich da wieder zurück bin.
Genau.
Okay.
Genau. Jetzt gibt ja auch, dass du mit ungewaschenem Gesicht morgens rausgehst.
Manchmal.
Manchmal. Über Hautreinigung könnten wir eigentlich auch noch mal eine eigene Folge machen.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass es schon sinnvoll ist, sich zweimal am Tag, also morgens und abends, ordentlich zu reinigen und dann auch zu pflegen. Ne? Also das mache ich schon, aber manchmal gehe ich halt morgens etwas verschlafen. Ich habe aber keinen Schlafanzug mehr an, immerhin.
Dann lohnt es sich nicht, sich hier auf die Lauer zu legen.
Es gibt auch ein Jahr. Lohnt sich sowieso nicht, wenn ich morgens ungeschminkt und ungewaschen aus dem Haus gehe. Ja, okay. Es gibt ja durchaus auch Länder, die müssen substituieren, wie Norwegen, wo es ein halbes Jahr lang sehr dunkel ist. Die, glaube ich, nehmen dann Lebertran auch gerne. Die sind dran gewohnt. Ne? Also ich glaube, für uns hier ist Lebertran jetzt nicht die erste Wahl bei Vitamin D. Aber es ist, glaube ich, schon ganz gut.
Ja, 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 klar. Ja. Also mir schmeckt es nicht. Aber,
ja, ja, viele sagen dann auch, muss ich aufstoßen und dann schmecke ich das noch und so. Ja, da haben wir jetzt auch Glück in Deutschland, dass wir eigentlich relativ viel Licht haben, Tageslicht. Muss ja nicht immer die knalle Sonne sein, ne? Genau, und Vitamin D macht ja auch noch andere Sachen. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich bin so viel besser drauf, wenn die Sonne scheint. Also wenn ich morgens ungewaschen aufstehe.
Und mit den und süßen hier, Hunden rausgehe.
Hier schon mal aus dem Fenster schaue und sehr viel Licht sehe, dann zaubert einem das oft auch so ein wohliges Lächeln ins Gesicht. Und man denkt sich, ach, ist gar nicht so schlimm, dass heute Montag ist.
Absolut, das kenne ich sehr, sehr gut. Auch diese Stimmungsschwankungen zwischen Winter und Herbst und dann den Frühlings- und Sommermonaten.
Diesen Blues, den man dann hat, ne?
Ich muss dir da allerdings eine Illusion nehmen. Das ist nicht das UV-Licht, was das macht, sondern es ist das Licht. Und da gibt es tatsächlich, ich habe da nochmal jetzt genauer recherchiert, gibt es auch aktuelle Studiendaten zu dem Thema Depression und der positiven Wirkung von Licht. Und das ist eine sogenannte Meta-Analyse, die da kürzlich veröffentlicht wurde. Meta-Analysen, jetzt kommen wir ein bisschen wieder ins, Achtung, Nerd-Studientalk. Ja. Meta-Analyse bedeutet, da wurden viele verschiedene wissenschaftliche Studien mal nebeneinander gelegt und die unterschiedlichen Parameter genau verglichen. Da hat natürlich jeder unterschiedliche Kriterien angelegt. Also man kann da nie so direkte Rückschlüsse von der einen auf die andere Studie ziehen. Aber die Meta-Analysendaten kann man dann doch auf so eine Basisinformation häufig gut runterbrechen. Und die sagen 10.000 Lux, das ist die Lichtstärke, die ja auch bei jeder Glühlampe gemessen wird. 30 Minuten am Tag haben eine definitiv stimmungsaufhellende Wirkung. Die wurden sogar verglichen mit gängigen Antidepressiva, nämlich diesen Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, und wurden als etwa gleich auf bei so leichten depressiven Episoden. Heißt aber, wenn du dir eine vernünftig helle Taglichtlampe kaufst.
Ja, wollte gerade fragen.
Hast du den gleichen
Effekt? Aber es reicht nicht, wenn ich jetzt hier einfach nur das Licht anknipse. Und also es reicht nicht einfach eine normale.
Nee, das müssen dann schon diese Taglichtlampen sein. Die haben eine andere Luxstärke. Mhm. Und es gibt ja diese Taglichtwecker, die neben deinem Kopfende aufgestellt. Du musst so 40 Zentimeter Abstand haben. Mhm. Das bekommt dann auch der auf der anderen Seite des Doppelbetts, liegt gar nicht mehr so mit. Mhm. Der kann weiterschlafen. Und neben dir wird quasi ein Sonnenaufgang simuliert.
Ja, hab ich auch schon
mal gesehen. Du wachst auf und bist entspannter, erholter, wacher. Du wirst nicht aufgeweckt, sondern du wachst auf. Und das hat nachweislich auch eine stimmungsaufhellende Wirkung.
Hast du es schon mal ausprobiert?
Ja.
Ja?
Und es funktioniert gut.
Ah, ich habe eh meistens gute Laune morgens. Das kommt auch nicht immer so gut an.
Ich bin eigentlich auch kein Morgenmuffel, aber das ist in den Wintermonaten, wenn man wirklich noch im gefühlt Stockdunkeln den Wecker hört, ist es ein Unterschied ums Ganze.
Wir haben noch was Nerdiges vorbereitet, wie man uns kennt, beziehungsweise wie man dich kennt. Du hast sehr viel vorbereitet im Vorfeld, auch an neuen Studienlagen und Wirkstoffen vor allem auch, weil Sonne macht ja auch was, haben wir gehört, mit unserer Haut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den ästhetischen Bereich. Neben den ganzen bösen Sachen, die passieren können, können auch unschöne Sachen passieren, wie Hyperpigmentierung, sprich Pigmentflecken.
Wir hatten uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, wie weit wir in die Tiefe gehen wollen, weil in den hochwertigen Lichtschutzprodukten wird ja nicht nur geklemmt, also quasi geworben, dass sie effektiv vor Sonnenbrand und Hautalterung schützen, UVB und UVA, sondern dass sie auch noch Zusatznutzen bringen, wie Schutz vor Pigmentstörungen zum Beispiel oder auch gleichzeitig Anti-Aging-Wirkung. Im Prinzip ist es ja charmant, sich vorzustellen, dass man so ein All-in-One-Produkt hat. Ja, wäre ja wünschenswert, dass man sich nicht noch, wir hatten über Layering ja schon in anderem Kontext, du bist Fan von Layering. Ich weiß, dass du deine Serien immer gerne, ich ja auch, wobei ich ein bisschen reduziertere Routine habe, glaube ich. Aber warum und inwieweit ist es sinnvoll, bestimmte Wirkstoffe dazuzunehmen in ein Lichtschutzpräparat, um zum Beispiel diesen lästigen Pigmentflecken vorzubeugen oder die zu verhindern. Dazu muss man wissen, es gibt ein bisschen unterschiedliche Formen von Pigmentierung, die auch auf unterschiedliche Wirkstoffe ansprechen. Es gibt diese Schwangerschaftsmaske, die wir in der schwangeren Episode ja auch angesprochen hatten, das Melasma. Das scheint auf andere Wirkstoffe anzusprechen im positiven Sinne. Also davor kann man sich besser schützen oder anders mit anderen Wirkstoffen schützen, als diese sogenannten entzündlichen Pigmentstörungen vorstellbar, du hast einen kleinen Pickel, eine kleine Unreinheit oder leidest unter einer Akne, gehst dann in die Sonne und dann kommt es ja häufig lästigerweise auch noch dazu, dass die Stelle, die vorher rot war und entzündet, dann plötzlich so braun wird, diese Pickelmale. Oder du warst doch bei einer Laserbehandlung und schützt dich nicht so 1000%ig danach vor der Sonne und es kommt zu einer verstärkten Pigmentierung oder auch nach einem Peeling. Das kann ein Fruchtsäurepeeling in der Kosmetikkabine sein, es kann aber auch mal ein etwas stärkeres Peeling, das du dir selber gemacht hast, sein.
Aber die Flecken müssen ja nicht immer zwangsweise dunkel sein, oder? Die man gerade nach so postinflammatorischen Geschichten bekommt.
Ja, also es gibt genauso und da gibt es unterschiedliche Neigungen. Es gibt Patienten, die neigen eher zu Hypopigmentierungen, also verminderter Pigmentbildung. Sprich, nach Verletzung der Haut. Die kriegen einen weißen Fleck. Und die Neigung dazu, auch nach Sonnenbestrahlung statt vieler kleiner brauner Flecken auch mal so viele kleine helle Flecken zu bekommen, steigt auch mit dem Alter. Also es ist auch individuell unterschiedlich. Okay. Und du kannst dir das mal an Unterarmen von älteren Menschen angucken. Und älter meint noch einen Ticken älter als wir oder vielleicht nicht ganz so gut
lichtgeschützt. Du kannst es bei mir schon sehen.
Guck genau. Mal auf meinen Arm. Ich nenne das immer so Salz und Pfeffer oder konfettiartiger Verfärbung an den Unterarmen. Da sieht man dann neben ein paar braunen Pünktchen eben auch so ein paar helle Pünktchen. Ja. Auch alles Zeichen von einer chronischen UV-Belastung. Also es gibt diese Cremes, diese Sonnenschutzprodukte, die dafür werben und die das deklarieren, dass sie eben auch vor Pigmentierungen schützen. Und da bin ich ein bisschen in die Tiefe gegangen. Es gibt mehrere Wege, wie das passieren kann. Nämlich entweder man schützt die Haut oder man blockiert die Bildung des Farbstoffes, nämlich Melanin. Das sind dann diese sogenannten Tyrosinase-Inhibitoren. Tyrosinase ist das Enzym, also ein Umwandlungsschritt, der Tyrosin in Melanin, Melanin ist der braune Farbstoff, umwandelt. Und diese Blockade dieses Umwandlungsschrittes minimiert das Risiko, Pigmentierung zu bilden. Ist in einigen Lichtschutzpräparaten drin, mit einer guten, nachgewiesenen Evidenzlage. Dann gibt es die Antioxidantien. Da haben wir ja viel drüber gesprochen, habe ich dir ja vorhin auch, da haben wir uns vorhin drüber unterhalten. UVA-Licht vor allem, das etwas längerwellige, führt zur Bildung von diesen Sauerstoffradikalen und auch Stickstoffradikalen übrigens. Aber das, was wir vor allem immer in aller Munde haben und was viel Bedeutung hat für unsere Hautalterung, sind die Sauerstoffradikale. Und solche Radikalfänger, welche fallen uns als erstes immer ein? Vitamin C.
Vitamin C
ist einer der stärksten antioxidativ wirkenden Stoffe, aber auch Vitamin E, Tocopherol, Protocopherol. Also viele der Lichtschutzpräparate haben entweder Protocopherol, hat eine hohe Schutzwirkung auf diesen oxidativen Stress des UV-Lichts und Vitamin C. Und dann gibt es noch eine dritte Substanzgruppe und das sind die richtigen Reparaturenzyme. Und das ist ganz spannend. Meiner Kenntnis nach sind die ursprünglich mal aus einer Algenart gewonnen worden, von der man sich überlegt hat, wie geht es eigentlich, diese Algenart, die direkt unter der Wasseroberfläche lebt, die muss ja wirklich brutale DNA-Schäden kriegen, weil da ja so ein Brennglaseffekt noch das UV-Licht mehrfach verstärkt. Und hat sich angeguckt und gesehen, dass die eben wenig DNA-Schäden
haben.
Doppelstrangbrüche, also diese gefährlichen DNA-Schäden haben. Und hat aus diesen Algen dann zum ersten Mal einen Reparaturwirkstoff extrahiert, diese Photolyase.
Okay.
Und die ist auch in einigen Lichtschutzpräparaten drin. Und vor allem in denen, die dann auch oft als Medizinprodukt sogar verkauft werden oder auch aufs Rezept empfohlen werden für Patienten, die schon mal so Vorstufen von hellem Hautkrebs hatten.
Wir schreiben all das auch nochmal in unsere Shownotes, weil das kann sich ja keiner merken. Das sind so komplizierte Begriffe, also worauf man achten muss, was im Sonnenschutz sein kann oder on top sein sollte.
Das tun wir, aber generell kann man sagen, wenn UV, also SPF 50 draufsteht, ist man schon mal auf einer, das ist die Grundvoraussetzung. Ja, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Dann kann aber ein Zusatz von Vitamin C, Vitamin E oder Photolyase einen zusätzlichen Benefit, also Nutzen bringen. Und es gibt tatsächlich, das ist wirklich spannend, hab ich auch nochmal die Studien dazu nachgelesen, einen patentierten Wirkstoff, wir nennen jetzt nicht die Firma, in deren Produkten der drin ist, der eine nachgewiesene Wirksamkeit hat gegen Melasma, also gegen diese lästige Pigmentierung, die so maskenartig Stirn, Wangen oft betrifft.
Also im Sonnenschutz quasi wie so, also ist da Retinol dann drin oder geht
nee,
das nicht?
Nee, Retinol. Okay. Und interessant, gut, dass du das ansprichst. Also es ist dieser Wirkstoff, Thiamidol, wir nennen die Firma nicht, in deren Präparaten der drin ist, mit einer ganz guten Studiendatenlage, dass das in Kombination mit dem hohen Lichtschutzfaktor eine schützende Wirkung vor dieser Melasma-Pigmentierung, also dieser typischen maskenartigen Pigmentstörung, die Stirn, Wangen, auf den Nasenrücken betrifft, die Oberlippe.
Aber wenn das schon da ist, kann das nicht wegmachen, oder?
Nein, das kann es nicht.
Wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, muss es irgendwie anders wieder rausgeholt werden.
Leider ja.
Dann am besten der Gang zur Dermatologin, zum Dermatologen, der im ästhetischen Bereich tätig ist und das auch gut behandeln kann. Es gibt ja genügend Dinge, die man da machen kann. Das wird aber nochmal eine eigene Folge, weil wir sind schlecht in der Zeit heute oder auch gut in der Zeit.
Es ist zu wichtig, um einige Sachen abzukürzen. Thema. Du hast einen Punkt gerade noch angesprochen, als wir uns vorhin darüber unterhalten haben, warum einige Anti-Aging-Wirkstoffe nicht in Lichtschutzcremes drin sind. Und das liegt dann genau daran, dass die Stabilität dieser chemischen Verbindungen sich manchmal gegenseitig negativ beeinflusst. Also ein Beispiel ist Retinol oder auch die Bauprodukte oder Abkömmlinge des Retinols. Wenn man sich schon mal gefragt hat, warum dieses coole Anti-Aging-Produkt, das man so gerne nimmt und was auch nachweislich gute Anti-Aging-Wirkung hat, jetzt in der Tagesserie nicht auch noch einen Lichtschutzfaktor enthält, dann liegt es sicher daran, dass sich die chemische Verbindung gegenseitig entweder deaktiviert oder zumindest abschwächen würde und deswegen der Hersteller ganz bewusst auf diese direkte Kombination verzichtet.
Ja, ist kontraproduktiv, obwohl es für uns natürlich super cool wäre, wenn wir alles in einem Produkt hätten. Ne? Deshalb bin ich auch zum Layering gezwungen.
Und dein Lieblingsserum, das Niacinamid, was du ja auch unverzichtbar immer in deiner Daily Routine anwendest, das hat auch eine nachweisliche antioxidative Wirkung. Okay. Und das findet man häufig in hochwertigen Lichtschutzprodukten. Und das kann eben zusätzlich vor Pigmentierungen schützen.
Also das kann man problemlos miteinander kombinieren. Also wenn ich das Serum auftrage, danach Sonnenschutz, ist alles gut. Ja. Okay. Wie fassen wir das Ganze jetzt zusammen? Wir haben ja super viele Punkte angeschossen. Also ich versuche es mal ganz kurz zu repetieren, zu wiederholen. Es gibt die UVA, die UVB und die UVC-Strahlung. UVC ist für uns kein Thema, weil die Ozonschicht, die jetzt wieder einigermaßen heile ist, hält das von uns ab. UVB ist UV-böse. Warum ist es böse, Alexandra?
Kurzwellig, oberflächlich, heller Hautkrebs.
UVA ist UV-altern. Ich hätte auch gesagt UV-assi, kann man ja auch sagen. Weil altern macht keinem Spaß von uns. Warum?
Langwelliger, tiefer gehend, bildet reaktive Sauerstoffspezies und aktiviert diese Matrix-Metalloproteinase, die unser Kollagen angreift. Gleichzeitig, das haben wir nicht ausreichend betont, wirkt es eben auch immunschwächend in der Haut. Das heißt, das ist das, was diesen wiederkehrenden Lippenherpes, diese Fieberbläschen macht. Oder eben dann auch die Entstehung von schwarzem Hautkrebs fördert, wo eben diese Schwächung des Immunsystems in der Haut eine relevante Rolle spielt.
Genau, schwarzer Hautkrebs und weißer Hautkrebs, immer gut sich selbst beobachten, wenn Auffälligkeiten nicht mehr weggehen, so ab 2 Wochen plus einen Hautarzt, eine Hautärztin aufsuchen, die sich das mal anguckt. Ne?
Ja.
Genau. Dann Lichtschutzfaktor. Jetzt kommst du.
Lichtschutzfaktor LSF oder SPF steht immer für die Schutzwirkung im UVB, also in dem kürzerwelligen Bereich, schützt vor Sonnenbrand und den Vorstufen von hellem Hautkrebs. Je höher, desto effektiver. Lichtschutzfaktor 50, 98% Schutz vor UVB-Strahlung. Bei höheren Wirkstoffen, auch bei höheren Lichtschutzfaktoren auch gleichzeitig effektiver UVA-Schutz. UVA-Schutz sollte aber separat eigentlich auf hochwertigen Produkten auch mit
angegeben werden. Da sieht man dann zwei so Kreischen und sieht dann, okay, ist mit dabei. Dann zum Thema Auftragen. Immer eine ausreichende Menge.
Ausreichende Menge heißt 2 Zeigefingerlängen fürs ganze Gesicht, 30 Milliliter für den ganzen Körper. Das dann alle 2 Stunden wiederholen und nach dem Meerbaden natürlich auch nochmal wiederholen. Lippen nicht vergessen, spezielle Stellen wie hinter den Ohren nicht vergessen, Handrücken nicht vergessen.
Und sich den Rücken dann auch von jemand anders eincremen lassen, weil da gibt es immer so ein Dreieck, da kommt man nicht hin. Mhm. Da habe ich mich jetzt schon ein paar Mal verbrannt, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich selbst eincremt.
Ja, oder Sonnencreme-Yoga machen.
Dann hatten wir noch das gute Vitamin D. 20 Minuten sind ausreichend, länger schafft das der Körper, glaube ich, auch gar nicht, das zu produzieren.
Ja, und es reicht wirklich 20 Minuten bis 30 Minuten Gesicht und Handrücken, halbe Unterarme und da auch nicht die Mittagsintensität, sondern da reicht es tagsüber.
Du hast gesagt, zwischen 11 und 15 Uhr böse sowieso Zeit no-go. Mit Sonne.
Genau,
außer im Schatten vielleicht.
Genau.
Dann braucht man für die gute Laune nicht unbedingt Sonnenlicht, sondern?
Da reicht Licht auch aus den Lichtlampen und da kann man dann die negativen Auswirkungen des UV-Lichts außen vor lassen und kann die positiven stimmungsaufhellenden Wirkungen nutzen. 10.000 Lux, das ist sehr hell, Speziallampen 30 Minuten.
Und um Hyperpigmentierung vorzubeugen, nimmt man natürlich einen hohen Lichtschutzfaktor, das ist ganz klar. Man kann aber auch noch auf Wirkstoffe innerhalb der Sonnencreme achten. Das schreiben wir euch in die Shownotes, welche das genau sind. Da könnt ihr dann hinten drauf gucken und seht das dann. So, that's it. How to UV. Noch Fragen?
Der Sommer kann kommen, würde ich sagen. Ja, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wohin geht's bei dir im Urlaub?
Ich habe erstmal keinen geplant. Aber wir leben ja hier am Wasser. Wir haben ja auch Subs und sowas. Also ich muss mich hier schon auch ordentlich eincremen und achten, dass ich, also erstmal ist noch nichts geplant an Urlaub.
Also der Sommer kann kommen, die Sonne darf auch kommen. Wir wissen, wie wir uns schützen und wir freuen uns.
Aber du fährst bestimmt nochmal in die Sonne, oder?
Ja, aber in die Berge.
Ach so, aber da ist das UV-Licht natürlich auch sehr präsent, ne?
Interessanterweise, jetzt darf ich noch einen kurzen Nerd-Fact dazu bringen. Das UVB-Licht wird ja auch unterschiedlich gefiltert, je nachdem, wie hoch man ist oder wie nah man am Meeresspiegel ist. Und es ist ja auch in der Therapie von bestimmten Hauterkrankungen ganz segensbringend im Einsatz, zum Beispiel bei der Schuppenflechte. UVB in einer einzelnen Wellenlänge 311 Nanometer. Und das hat man so herausgefunden, weil man sich angeguckt hat, warum ist am Toten Meer warum hilft das so sehr bei Patienten mit Schuppenflechte? In den tiefen Lagen hast du ein anderes UVB-Spektrum als in den höheren Lagen. Und je höher du bist, also der UVB-Index ist im Hochgebirge höher als am Meeresspiegel. Man darf das auf gar keinen Fall unterschätzen.
Ja.
Im Hochsommer, im Hochgebirge ganz, ganz besonders achten auf einen effektiven UVB-Schutz.
Das war nochmal eine wichtige Warnung zum Schluss. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Sehr.
Und es wird definitiv auch nochmal was zu Hyperpigmentierung, Laserbehandlung, was nicht alles möglich ist, wie man das wegbekommen kann dann auf professioneller Ebene, wenn dann doch mal was verrutscht ist. Das kann ja immer mal passieren.
Definitiv. Und da gibt es natürlich von neben dem Lichtschutz und den Produkten, die man aufträgt, auch Verfahren, die man anwendet und die man sehr gut auswählen muss, damit sie nicht nach hinten losgehen. Aber da machen wir, das ist es wert, eine eigene Folge dazu zu machen, bin ich auch absolut dafür.
So, abschließend lässt sich von uns sagen, immer schön eincremen mit mindestens
Lichtschutzfaktor 50.
Genau. Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.